Jetzt geht es um das Selbstzeugnis der Torah. Also jetzt haben wir gesehen, was von 1878 mit dem Buch von Wellhausen, und er hat dort natürlich die Ideen auch von anderen vor ihm dagewesenen Bibelwissenschaftlern eingearbeitet. Aber er konnte das irgendwie gut zusammenfassen und hatte eine gute Schreibe gehabt, und das ist also vielfach übernommen worden, und grundsätzlich ging das praktisch grob 100 Jahre dann in die Richtung. Es hat sich da ein bisschen verändert und es ist seit 1976 folgende nicht mehr so dominant. Es gibt dann andere Ideen, die auch aufgekommen sind. Aber jetzt, was sagt die Bibel selber dazu? Und das habe ich immer am liebsten gemacht, also das Selbstzeugnis der Heiligen Schrift. Was sagt die Bibel selber zu irgendeinem Thema? Weil für mich das am meisten wiegt. Und im Rahmen von dieser Quellenentscheidungstheorie war auch die Idee, der Mose zu dem Zeitpunkt, als er angeblich existierte, der konnte gar nicht schreiben. Also der hätte das gar nicht schreiben können. Also die Annahme einer späten Schriftlichkeit. Und wenn man sich anguckt bei dem, was hier so gesagt ist, ne, hört sich das positiv an oder wie ist das? Wenn er sagt, Wellhausen, er konstruiert eine Entwicklung der israelitischen Geschichte von ursprünglicher Freiheit, Natürlichkeit und Spontanität über die hochgeschätzte Monarchie des alten Israel bis hin zur erstarrten Gesetzesreligion des nachexilischen Judentums. Hört sich das positiv an oder hört sich das negativ an? Ja? Die erstarrte Gesetzesreligion des nachexilischen Judentums. Da gab es manche solche Stimmungen, also solche Sachen. Es gibt einen Mann, der heißt Hans-Joachim Krauss, der hat ein Buch geschrieben, ein Standardwerk über die Geschichte, ein Buch über die Geschichte der historisch-kritischen Erforschung der Bibel, auch des Alten Testamentes. Und der spricht an gewissen Stellen, die er da beobachtet hat, von einer Brunnenvergiftung. Es geht hier um Antisemitismus. Das heißt, 1878 folgende, praktisch, wenn du das denkst, das ist so eine erstarrte Gesetzesreligion, und dann hast du Pastoren, die dann ausgebildet werden, die das als Tiefpunkt ansehen, und kommt Jesus und es wird alles viel besser, das Christentum ist da, wie auch immer man das dann sieht. Und er sieht, also der Hans-Joachim Krauss sah da auch praktisch eine Vorwegbeeinflussung auch der entsprechenden Kirche und der Leute, die so dachten, mit einem Ressentiment gegen das Judentum. Modern wird man das Antisemitismus nennen. Und er spricht da von einer Brunnenvergiftung. Das heißt, die Kirche, die dann angefangen hat, so zu denken, ja, die war schon eingestellt auf eine Sache in einer Art und Weise, was dann Jahrzehnte später in Deutschland passiert ist. Das ist praktisch, das ist halt eine erstarrte Gesetzesreligion, ja. Und wenn man das jetzt nicht so negativ sieht, sondern wenn man das Neue Testament liest ohne so eine Theorie, wie wir ja gleich sehen werden, dann hat man eine andere Einschätzung von Mose und von dem. Jetzt sehen wir das Selbstzeugnis der Torah zur Schreibertätigkeit von Moses, und da habe ich jetzt wieder Verweise auf das Handout und gucken, was das ist an. Das ist Seite 26, da gehe ich auf ein paar Stellen ein. Da hat man einmal das Schilfmeerlied in 2. Mose 15. Da sind sie gerade durchs Schilfmeer gezogen und das ist jetzt Poesie. Da heißt es dann, damals sangen Mose und die Israeliten dies Lied dem Herrn und sprachen, ich will dem Herrn singen, denn er ist hoch erhaben, Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt. Und dann wird das weiter ausgeführt. Das ist... Und dann heißt es nachher, nachdem sie das gesungen haben, Vers 20, da nahm Miriam, die Prophetin, Aarons Schwester, eine Pauke in ihre Hand und alle Frauen folgten ihr nach mit Pauken im Reigen. Und Miriam sang ihnen vor, lasst uns den Herrn singen, denn er ist hoch erhaben, Ross und Reiter hat ins Meer gestürzt. Da haben sie auch als Frauen das Lied gleich gesungen. Das heißt, da wird völlig normal vorausgesetzt, hier wird das Lied gesungen und es wird berichtet. Und Mose war mit beteiligt, praktisch dieses Lied zu formulieren. Jetzt kann man sagen, okay, er hat das gesungen und das hat man dann überliefert als Gesang, ohne es aufzuschreiben, okay. Aber wenn man weiterliest, in Kapitel 32, 15 und 34, 29 im 2. Mose, 32, 15, da heißt es, Mose wandte sich und stieg vom Berge und hatte die zwei Tafeln des Gesetzes in seiner Hand. Die waren beschrieben auf beiden Seiten, vorne und hinten waren sie beschrieben. Und Gott hatte sie selbst gemacht und die Schrift war Gottes Schrift, eingegraben in die Tafeln. Ja, das ist also Vers 15 und 16. Hier würde es jetzt darum gehen, weil Gott es selber geschrieben hat, aber dass Mose Tafeln, schriftliche Tafeln bei sich hatte und dass die später in die Bundeslade kamen. Und da ist auch er derjenige, den Gott benutzt, damit das zu Israel kommt. Dann hat man Vers 34, 29. Als nun Mose vom Berge Sinai herabstieg, hatte er die zwei Tafeln des Gesetzes in seiner Hand und wusste nicht, dass die Haut seines Angesichts glänzte, weil er mit Gott geredet hatte. Und dann merkt man hier, er liefert diese Tafeln aus. Und von der Aussage, dass sie vorne und hinten beschrieben war, dem würde ich entnehmen, dass es zwei Tafeln waren und beide Tafeln hatten den kompletten Text. Also es war praktisch, das sind Vertragsdokumente. Ein Dokument gehört Gott dem Herrn und ein Dokument gehört Israel. Und beide müssen intakt sein, also ungebrochen, auch optisch ungebrochen, weil sie sind auf Stein geschrieben, damit sie ewig bleiben. Damit es ist, wenn du es auf Papier schreibst, das verrottet, aber in Stein eingegraben, das ist sozusagen, das symbolisiert das Grundgesetz Israels. Dann hat man 2. Mose 24, Vers 3. Da ist der Sinai-Bund geschlossen worden und in Zusammenhang mit dem Bundesschluss hat man in Kapitel 24, Vers 3 folgende Aussage. Und kam und sagte dem Volk alle Worte des Herrn und alle Rechtsordnungen. Da antwortete alles Volk mit einer Stimme, alle Worte, die der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Da schrieb Mose alle Worte des Herrn nieder und machte sich früh am Morgen auf und baute einen Altar unten am Berge und 12 Steinmale nach den 12 Stämmen Israels und sandte junge Männer der Israeliten hin, dass sie darauf dem Herrn Brandopfer opferten und Dankopfer von jungen Stieren. Und Mose nahm die Hälfte des Blutes und goss es in die Becken, die andere Hälfte aber sprengte er an den Altar. Und er nahm das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volks. Und sie sprachen, alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun und darauf hören. Da nahm Mose das Blut und besprengte das Volk damit und sprach, seht, das ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hat, aufgrund aller dieser Worte. Da stiegen Mose und Aaron, Nadab und Abihu und 70 von den Ältesten Israels hinauf und sahen den Gott Israels. Unter seinen Füßen war es wie eine Fläche von Saphir und wie der Himmel, wenn es klar ist. Und er reckte seine Hand nicht aus, wieder die Edlen der Israeliten. Und als sie Gott geschaut hatten, aßen und tranken sie. Man hat hier eine Schreibtätigkeit von Mose erwähnt. Und für mich ist das Naheliegendste, wenn ich es sehe, dass Mose und Aaron und Nadab und Abihu und so weiter darauf gehen mit 70 Ältesten. Mose ist so eine Schlüsselperson. Wahrscheinlich hat er auch das selber aufgeschrieben nachher. Also sozusagen, es bietet sich an, seine Schreibtätigkeit ist bekannt und die Aussage, dass praktisch die Leute im Rahmen dieser JEDP-Theorie von Wellhausen und Co. Nicht an eine frühe Schriftlichkeit geglaubt haben, okay, warum nicht? Wenn der in Ägypten erzogen worden ist als Prinz der Tochter von Pharao, denkt ihr, der hat keine Schule besucht. Und die Bibel sagt ja, dass er unterwiesen wurde in aller Weisheit der Ägypter. Man hat sogar Alphabetschrift gefunden. Es gibt im Sinai, da gibt es eine sinaitische Proto-Alphabetschrift. Es gibt da eine sozusagen, und das ist vor Mose, also wenn man Mose datiert, 1446, da gibt es eine Stelle in 1. Könige, die sagt, da sind 480 Jahre vergangen, vielleicht lese ich die auch gerade mal vor, weil die ist jetzt ja ein Könige, das ist handlich, das hatten wir gerade, da hat man im Zusammenhang mit dem Tempelbau in Kapitel 6, 1. Könige 6, Vers 1, im 480. Jahr nach dem Auszug Israels aus Ägyptenland, im 4. Jahr der Herrschaft Salomos über Israel, im Monat Siv, das ist der 2. Monat, wurde das Haus dem Herrn gebaut. Und dann wird es ausgeführt. Das heißt, Kitchen, den ich ja sehr schätze, wie ich ja schon gesagt habe, der sieht die 480 Jahre mehr symbolisch. Der ist für eine Spätdatierung vom Exodus im 13. Jahrhundert als Ägyptologe. Das muss man also auch bedenken. Aber es gibt auch Leute, die sagen, das ist wörtlich zu nehmen, 480 Jahre. Wenn man das macht, dann kommt man auf etwa 1466 vor Christus. Ich persönlich neige dem zu. Das heißt, man hat 1466 vor Christus hätte man den Exodus und dann hätte man Mose auch als einen, der schreiben kann. Das ist durch die Inschriften, die man im Sinai gefunden hat, das ist ja genau die Gegend, durch die sie gezogen sind, ist das praktisch belegt. Und wenn es nicht alphabetisch gewesen wäre, hätte man die Hieroglyphen der Ägypter gehabt, die gab es schon lange, lange Zeit. Das heißt, die Annahme, dass der nicht schreiben konnte, ist einfach eine Annahme der Theorie. Fertig aus. Ich habe ja erwähnt, die Sumerer haben 3000 vor Christus, es ist vor 5000 Jahren gewesen, die Keilschrift erfunden. Natürlich, ich habe 100 Pluszeichen gelernt, als ich das lernte, aber wenn einer ein ausgebildeter Schreiber ist, der kann ja easy 500, 600 Zeichen standardmäßig, die man als Keilschriftschreiber lernt, er die und das ist sein Beruf. Ja. Dasselbe gilt für die Hieroglyphen in Ägypten, da hat man ja die Pyramiden. Das ist ja tausende Jahre vor unserer Zeit. Das war auch vor Mose. Und da hat man Sachen an die Mände gewalt. Da hat man auch eben die Hieroglyphen. Ja, bitteschön. Also, es ist vollkommen belegt, dass die Menschen schreiben konnten. Warum Mose nicht? Das ist einfach eine Ideologie. Man wollte das nicht annehmen, was die Bibel hat. Man hat Hegel als Philosoph höher geschätzt. Man wollte die Israeliten am Ende haben bei einer erstarrten Gesetzesreligion. Ja gut, dann ist okay. Aber es gibt keinen Zwang. Und das habe ich oft gesehen. Wenn es um etablierte Bibelkritik geht, da ist oft ein ganz höriger Schuss Philosophie drin. Bei Jesaja war das Spinoza mit seinem Pantheismus. Nachgewiesen. 17. Jahrhundert, das ist einer, der die Jesaja auch schon aufgeteilt hat und hat Einfluss genommen, vor allen Dingen hat Einfluss genommen, er war ja mehr Philosoph, Einfluss genommen auf Theologen, die dann Spinoza gelesen haben. Also wenn man jetzt das Selbstzeugnis der Tora anguckt, da wird selbstverständlich wird gesagt, Mose hat das Bundesbuch geschrieben. Und das ist jetzt ja nicht irgendwas, sondern man hat praktisch mit den 10 Worten, die hat Gott verkündigt. Alle haben es gehört. Dann hat er sie selber auf Stein geschrieben. 2. Eine für euch, eine für mich, eine Kopie. In die Bundeslade. Die Symbolik der Bundeslade ist, das ist der Thron Gottes. Die Bundeslade ist der mobile Thron Gottes und die Priester tragen ihn. Gott wollte kein Götzen von sich, kein Abbild von sich haben. Aber er wollte ihnen doch etwas in die Hand geben, dass sie etwas haben als Symbol seiner Gegenwart. Das war die Bundeslade, wo er die Cherubim haben dann ihre Flügel, 2 Cherubim auf der Bundeslade, so praktisch ausgebreitet, dass symbolisch gesehen Gott für die Menschen unsichtbar unter der Abschattung der Flügel der Cherubim thronte. Zwischen den Cherubim oder über den Cherubim. Das war die Symbolik. Was das sozusagen prophetisch visionär ist, das kann man in Hesekiel 1 sehen, wo Hesekiel sozusagen etwas sieht, eine Version des Thrones Gottes sieht, wo 4 Cherubim das tragen. Wenn ihr euch das Gerät anguckt, das Geschoss, wenn ihr euch das anguckt, dann habt ihr mehr einen visionären Eindruck eines Propheten von der himmlischen Realität, was die Bundeslade schwach abgebildet hat. Du hast Cherubim auch bei Mose, aber bei Hesekiel hast du 4 Cherubim, die er sieht in Aktion und wie das Ding abdüst, ja. Blitzschnell. blitzschnell mit einer ungeheuren Gewalt Gottes. Und Gott thront auch dort über den Cherubim. Aber das Interessante ist, über den Cherubim dort, da ist über den Cherubim ist eine Feste. Das Festwort Feste heißt Himmel. Praktisch der Thron Gottes ist eigentlich über den Cherubim, über der Feste. Und das, was Hesekiel dann sieht, ist, der sah aus wie eines Menschensohn. Das ist der Hammer. Also da berührt sich praktisch die Stiftshüttenoffenbarung mit Bundeslade und so weiter, die Mose gesehen hat, wo Gott ihm sagte, er soll alles nach dem Bild machen, das er auf dem Berge gesehen hat. Er war deswegen 40 Tage auf dem Berg, weil er hat praktisch all diese Dinge empfangen. Und dann hat er, ich meine, wer soll die aufschreiben? Wenn Gott will, dass es aufgeschrieben wird, ich meine, muss der aufschreiben, der es gesehen hat. Also das impliziert Mose. Das heißt, er hat sowohl bei dem eigentlichen Bundesbuch, das ist Kapitel 20, die 10 Gebote, die Gott verkündigt hat, 21, 22, 23, das sind 4 Kapitel, hat er es aufgeschrieben, er hat es vorgelesen, das ging um einen rechtlichen Akt, einen Rechtsakt, Bundesschluss ist ein Rechtsakt. Und dann hat er praktisch den Bund angeboten und dreimal in Kapitel 19 bis 24 sagen sie, alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun. Und erst so war der Bund geschlossen, mit der Anwendung des Blutes, eine Hälfte für Gott wieder, sein Part an den Altar, das ist für Gott, eine Hälfte aufs Buch gesprengt, aufs Volk gesprengt und so hat man das besiegelt und dann noch das Essen, weil die Tiere waren geschlachtet worden, das Blut war als Blut benutzt für den Altar und auf das Volk und das Fleisch wurde zum Essen hergerichtet. Und dann haben Mose, Aaron und seine Söhne, die dabei waren und die 70 Ältesten gegessen und sahen Israel von Ferne. Und das alles ist so wichtig und so zentral, wenn Mose hier erwähnt wird als einer, der das Bundesbuch geschrieben hat, dann ist er auch die Person, die am besten das andere aufschreiben konnte. Und das war die Annahme der Israeliten quer durch die Geschichte, wie wir gleich sehen werden. Das ist 26 weiter. Man hat hier noch in Kapitel 34, 27, Exodus, so. Exodus 34, 27, und der Herr sprach zu Mose, schreib dir diese Worte auf, denn aufgrund dieser Worte schließe ich mit dir einen Bund mit Israel. Und er war allda bei dem Herrn 40 Tage und 40 Nächte und aß kein Brot und trank kein Wasser. Und er schrieb auf die Tafeln die Worte des Bundes, die 10 Worte. Und dann kommt darunter und das war das. Dann kommt 33, 4. Mose 33. Hier merkt ihr, da ist ein Sprung von 2. Mose zu 4. Mose. Und deswegen möchte ich praktisch etwas lesen, wo nicht Mose erwähnt wird als Schreiber, sondern als Hörer. Und das ist das ganze dritte Buch Mose im Prinzip. Ich lese mal den Anfang vom dritten Buch Mose, das ist jetzt zwischen 2. Mose und 4. Mose. Ich lese mal den Anfang. Am Ende vom 2. Mose steht die Stiftshütte. Und als die Stiftshütte gebaut wurde, hat Gott schon gesagt, dass Gott von der Stiftshütte her mit Israel reden wird. Da gab es also insbesondere von der Bundeslade her. Das war schon in 2. Mose angekündigt und dann steht sie in Kapitel 40 in 2. Mose. Und die Herrlichkeit des Herrn ergreift, sozusagen nimmt Besitz von der Stiftshütte. Und dann heißt es hier in 3. Mose 1, und der Herr rief Mose und redete mit ihm aus der Stiftshütte und sprach, rede mit den Israeliten und spricht zu ihnen, wer unter euch dem Herrn ein Opfer darbringen will. Und dann geht es die ganze Zeit über, geht es so weiter. Da hat man immer wieder, der Herr redete mit Mose und dann hört Mose das und dann haben wir es schon aufgeschrieben. Und das heißt hier, dieses dritte Buch Mose heißt Vayikra. Und der Herr rief. Vayikra el Moshe, Vayidaber Adonai Elav, Meohel Moed Lemor. Und da erfüllt sich das, was vorher gesagt worden ist, da haben sie das alles gebaut. Und hier wird das jetzt praktisch, das ganze dritte Buch Mose gibt sich da, als der Herr rief zu Mose und redete zu ihm aus der Stiftshütte oder dem Zelt der Begegnung und sprach. Und dann kommen die Sachen. Und ich habe mir das angeguckt. Ich achte immer gern auf Strukturen. Wenn ich das sehe, und da gucke ich immer Wiederholungen, gucke ich immer auf Wiederholungen. Und das Interessante ist, das kommt so oft vor, dass immer wieder im Hebräischen gesagt wird, und der Herr redete zu Mose und sprach, und der Herr redete zu Mose und Aaron und sprach. Dann habe ich das alles gezählt, ja, im dritten Buch Mose. Und die ganze Sprache ist praktisch immer vorgestellt, dass Gott die Stiftshütte jetzt benutzt als Kommunikationszentrum. Und dass Mose hört und dass Gott redet. Und er redet praktisch von der Stiftshütte her und Mose hört das und wir lesen es. Wer hat es aufgeschrieben? Natürlich Mose. Steht nicht da, Mose hat es geschrieben, aber wer hat es gehört? Ich meine, wenn Gott will, dass es aufgeschrieben wird, was impliziert ist, dann wird der Opferdienst geregelt, der Priesterdienst geregelt, wird alles geregelt. Und das Interessante ist, wenn man das alles zählt in 3. Mose, dreimal dürft ihr raten, wenn man das alles zählt, was im Zentrum von denen ist. Und man zählt die ganze Zahl und was ist in der Mitte? Das ist Kapitel 16, der große Versöhnungstag, der Yom Kippur. Und das Interessante ist, von Kapitel 1 bis 22, wenn man das Thema da guckt, fängt mit Opfern an und hört mit Opfern auf. Und dann, was die Priester tun sozusagen, die sollen lernen, was rein und unrein, heilig und unheilig ist. Und dann hat man nachher die entsprechende Gesetze. Es ist alles fein aufgebaut. Von dem Zählen vom Gesamtbuch her ist der große Versöhnungstag im Zentrum. Und die einzelnen Sachen sind praktisch, die der große Versöhnungstag braucht. Opfer, Priester, was ist rein, was ist unrein, wie werden wir von Unreinheit gereinigt. Es kommt alles vor, alle Themen von Kapitel 1 bis 22 kommen vor. Das heißt, man hat sowohl bei der Gesamtzählung hat man das Zentrum der große Versöhnungstag und es wird dargestellt als eine Rede von A bis Z, wie Gott redet. Teilweise hat man Geschichtliches, was passiert, aber dann reagiert auch Gott darauf. Und der Herr redete zu Mose und sprach. Und man hat dann praktisch zwei Teile innerhalb vom Gesamtbuch 1 bis 22. Und vom Gesamtbuch hat man Kapitel 16, den großen Versöhnungstag ins Zentrum. Bei 1 bis 22 hat man thematisch gesehen, ist das eine Ringstruktur. Und der innerste Ring ist wieder der große Versöhnungstag. Und 23 kommen die Feste. Kapitel 23 kommen die Feste, die im Jahr sind. Kapitel 25 sind die Feste, die sozusagen nicht Tagesfeste im Jahr sind, sondern die wie der Sabbat, der 6 Jahre Arbeit, ein Jahr Sabbat. Und dann dasselbe im Jahresding. Dann hast man 23, 25 gehört zusammen und 24 und der Rest gehört zusammen. Das ist gut strukturiert und alles bietet sich da als etwas, das Gott Mose gesagt hat. Und wenn wir es jetzt schriftlich vorliegen haben, ist der Schluss, Rückschluss, wenn Gott das uns sagte, damit wir es tun. Ja, wer hat es gehört? Ist ja besser, Mose schreibt es auf, als Aaron, der es nicht gehört hat. Also von daher haben die Juden auch diese Rückschlüsse gezogen. Und selbst wenn beim 3. Buch Mose nicht steht, dass das so ist, durch die Äußerung im 2. Mose liegt sich das nahe. Und diese Redewendung, und der Herr redete zu Mose und sprach, die fängt schon im 2. Buch Mose an, die geht im 3. Buch Mose weiter innerhalb vom 3. Buch Mose und die geht im 4. Buch Mose weiter. Und auch dort ist dieselbe Sache. Also wenn Gott das alles zu Mose sagt, wer hat es am wahrscheinlichsten aufgeschrieben? Ich meine, der es gehört hat. Wenn ich euch frage, dreimal dürft ihr raten, wenn man dasselbe macht beim 4. Buch Mose und man zählt alle Stellen, die so anfangen, der Herr redete zu Mose und sprach, und man die mittlere Stelle von all dem, dreimal dürft ihr raten, welches Kapitel das ist oder welcher Inhalt. Das ist Kapitel 13 und 14. Da werden die 12 Botschafter ausgesandt und damit begann der Trouble ganz ernsthaft. Da waren 2 Gläubige und 10 Ungläubige und deswegen waren die 40 Jahre in der Wüste und deswegen ist Numeri Numeri. Weil da geht es um die 2 Zählungen. Numeri auf Lateinisch heißt ja Zahlen oder Numbers auf Englisch. Numeri. Es geht um die 2 Volkszählungen. Und die eine Volkszählung ist sozusagen am Anfang und die andere ist am Ende. Und die eine Volkszählung sagt, bei allen Stämmen, so viele Leute waren das. Und dann nachher, nach 40 Jahren wird wieder genommen und das war fast dieselbe Anzahl. Der Unterschied ist halt nur, dass die, die ungläubig waren, sind alle gestorben. Also Gott ersetzt die eine Generation mit der anderen. Das ist das Thema vom 4. Mose. Und ich habe gemerkt, als ich das unterrichtete in Bibelkunde, das passt genau. Das zentrale Kapitel, wo die Entscheidung fällt, wo Gott sagt, wird genau hervorgehoben durch diese Strukturmarker. Und der Strukturmarker sagt, wem hat Gott das gesagt? Das hat er Mose gesagt. Das ist 4. Mose, Kapitel 13. Vers 26, Kapitel 13, 14 gehört zusammen und dann kommt die Entscheidung Gottes in Kapitel 14, nachdem sie permanent weitermurren, Kapitel 14, Vers 26. Und der Herr redete mit Mose und Aaron und sprach, da habt ihr es jetzt Mose und Aaron ergänzt, da kommt noch der Aaron dazu. Wie lange murrt diese böse Gemeinde gegen mich? Ich habe das Murren der Israeliten, womit sie gegen mich gemurrt haben, gehört. Darum spricht zu ihnen. So wahr ich lebe, spricht der Herr, ich will mit euch tun, wie ihr vor meinen Ohren gesagt habt. Eure Leiber sollen in dieser Wüste verfallen. Alle, die ihr gezählt seid von 20 Jahren an und darüber, die ihr gegen mich gemurrt habt, wahrlich, ihr sollt nicht in das Land kommen, über das ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, euch darin wohnen zu lassen, außer Kaleb, dem Sohn Jephunnes, und Josua, dem Sohn Nuns. Eure Kinder aber, von denen ihr sagtet, sie werden ein Raub sein, die will ich hineinbringen, dass sie das Land kennenlernen, das ihr verworfen habt. Und es ist also interessant, praktisch genau an der Stelle, wo die Entscheidung fällt, hat man auch wieder den Strukturmarker und der Herr redet zu Mose oder der Herr redet zu Mose und Aaron. Genau in der Mitte, genau im Zentrum fällt die Entscheidung. Und deswegen sehe ich für mich, 2. Mose, 3. Mose, 4. Mose, es ist eine Sache, die eint diese drei Bücher. Das ist eine Sache, wo Mose zentral ist. Und man hat innerhalb von diesen Büchern, hat man die Bemerkung, dass er was geschrieben hat. Und das ist Numeri 33, 4. Mose 33, heißt es, dies sind die Lagerplätze der Israeliten, als sie unter Mose und Aaron aus Ägypten gezogen sind, Herrscher um Herrscher. Und Mose schrieb auf nach dem Befehl des Herrn ihre Wanderung nach ihren Lagerplätzen. Dies sind ihre Lagerplätze auf ihren Wanderungen. Sie zogen aus von Ramses am 15. Tag des ersten Monats, dem 2. Tag des Passa, durch eine starke Hand. Und dann kommt die Liste. Ne? Dann kommt die Liste und man liest sie dann so. Und dann Vers 48, von dem Gebirge Abarim zogen sie weiter und lagerten sich in den Steppen Moabs gegenüber Jericho. Sie lagerten sich aber am Jordan von Bet Jeshimot bis Abel Shittim in den Steppen Moabs. Jetzt setzt diese Liste voraus, sie sagt, wer hat das geschrieben? Mose. Warum hat das geschrieben? Gott hat es ihm gesagt. Und der hat das 40 Jahre lang gemacht. Wenn Gott hier einen Propheten hat, der das Volk führt und er lässt ihn diese Liste von Lagerplätzen aufschreiben, könnte es sein, dass er auch wollte, dass er all das aufschreibt, was er ihm gesagt hat. Natürlich. So funktioniert das im alten Vorderen Orient. Das wäre ähnlich mit der Behauptung von anderen, die sagen, ihre Könige hätten ihm irgendwas gesagt. Und übrigens, das ist interessant, es gab in Assyrien und Mesopotamien, also in Babylonien, gab es auch praktisch so etwas Vergleichbares wie Propheten, so wie es in Israel gab. Und die wurden aufgeschrieben, die wurden zum Teil auch aufgeschrieben und die wurden zum Teil ganz schön ernst genommen. Es gab also sozusagen, das waren dann halt die Äußerungen, ihr kennt das Orakel von Delphi oder so, habt ihr mal gehört? Das war in Griechenland. Es gab vergleichbare Dinge in anderen Sachen. Und sozusagen zu anzunehmen ist, die Israeliten glauben an einen Gott, der redet und da sind Leute, die es hören und schreiben es nicht auf. Also die sagen, die späte Schriftlichkeit ist völlig entgegen dem, was wir wissen aus Ägypten, aus Assyrien, aus Pam. Das ist nur Ideologie, dass du Hegel, ne, These, Synthese, Antithese und die Juden sollen am Ende eine erstarrte Gesetzesreligion sein und das ist aber nicht der Fall nach dem Selbstzeugnis. 5. Mose 31, 22, hat man Folgendes. 5. Mose 31:22. Also schrieb Mose dies Lied auf, zur selben Zeit auf und lehrte es die Israeliten. Und dann geht es um das Lied in Kapitel 22. Das ist das Lied des Mose. Und das ist sozusagen, ich habe gesagt, die 5 Bücher Mose sind eine Mischung von verschiedenen Gattungen. Da ist Geschichtsschreibung drin, da ist Poesie drin, da ist auch Prophetie drin. Und Kapitel 22, das, was die 10 Gebote für das Grundgesetz Gottes mit Israel sind, das ist Kapitel 32 für die gesamte Prophetie. Das ist fundamental für die prophetische Sicht, das ganze AT plus Jesus im Neuen Testament. Jesus spricht manchmal in den Worten, die das Lied von Mose hat. Und weil Jesus der Lehrer ist, der Apostel und Leute im Neuen Testament, kann man sagen, das ist ein absolut fundamentales Lied für die ganze prophetische Sicht der Bibel. Dieses Lied ist auch ungeheuer reich an Kernaussagen. Auch Paulus verweist darauf. Also das ist, ich habe mir mal vorgenommen, dass ich vielleicht irgendwann mal das Lied auswendig lerne auf Hebräisch. Ich habe so eine Projektliste. Aber ob das dazu kommt, weiß ich nicht. Und vielleicht ist es dann auch überflüssig. Aber das ist so beeindruckend. Ja, und hier wird gesagt, das hat Mose aufgeschrieben. Und zwar mit dem Blick auf die Endzeit. Das ist auch ein Ding. Der hat die letzten Tage prophetisch gesehen. Und für diese Tage schreibt er das Lied auf. Zu Kapitel 31, Vers 24. Gibt es noch was? Als nun Mose damit fertig war, die Worte dieses Gesetzes vollständig in ein Buch zu schreiben, gebot er den Leviten, die die Lade des Bundes des Herrn trugen, und sprach: Nehmt dieses Buch des Gesetzes und legt es neben die Lade des Bundes des Herrn, eures Gottes, dass es dort ein Zeuge sei wider dich. Denn ich kenne dein Ungehorsam und deine Halsstarrigkeit. Siehe, jetzt schon, während ich noch bei euch lebe, seid ihr ungehorsam gewesen gegen den Herrn, wie viel mehr nach meinem Tod. Hans Möller, auf dessen Bibelkunde ich hier verweise, sagt dazu, hier ist wenigstens das Deuteronomium gemeint von Kapitel 1 bis 31, 23, wohl aber der ganze Pentateuch. Der am Ende, wo Mose stirbt, ist wohl ein Nachtrag von jemandem, der das erlebt hat, dass er gestorben ist und dann von Gott geführt wurde, das aufzuschreiben. Möller nimmt an, das ist von Josua. Kann gut sein. So steht es auch in Talmud, stehen verschiedene Dinge von den Juden. Das ist ihre Sicht der Dinge, die pharisäische Sicht der Dinge. Da gibt es auch eine entsprechende Aussage. Ich würde annehmen, selbst wenn es an der Stelle mehr nur das Deuteronomium meinen sollte, mein Sohn hat ja darüber promoviert, über 5. Mose 27, der Daniel, dann würde ich sagen, die anderen Teile werden vorausgesetzt, dass das auch ist. Man hat hier das Zeugnis anderer alttestamentlichen Schriften zur Abfassung von Mose. Und wenn man sich die Stellen anguckt, die ich jetzt nicht einzeln durchgehe, ich mache das jetzt summarisch, das ist bei mir auf Seite 26, 27, 28, da gebe ich Stellen an, wo das vorkommt. Und ich lese nur die Zusammenfassung auf Seite 26. Andere alttestamentliche biblische Schriften präsentieren Mose als Verfasser einer schriftlichen Tora. Nach den unten angegebenen Stellen, Selbstaussagen des Alten Testamentes, respektierten, jetzt kommen die Leute, Josua ca. 1400, David, Amazia, Hiskia, Josia, Daniel, der Hohepriester Josua, Esra, Nehemia und Maleachi, ein von Mose schriftlich hinterlassenes Gesetz Gottes. Die Stellen in diesen, die ich angebe hier, von 1 folgende, die Stellen spiegeln Stellen wieder aus 2. Mose, 3. Mose, 4. und 5. Mose und decken eine Zeit von etwa 1000 Jahren ab. Also diese von Josua bis Malachi, das sind etwa 1000 Jahre. Und die haben immer geglaubt, Mose hat eine schriftliche Tora hinterlassen. In der ganzen Zeit. Und deswegen sage ich mir, wie können sich christlich, historisch, kritisch arbeitende Theologen erdreisten, die gesamte Überlieferung eines Volkes, das Gott erlöst hat aus Ägypten, einfach übt? Was für eine Frechheit. Was für eine Frechheit. Und das auch noch zur Standardsicht in der Kirche zu machen, wenn gepredigt wird. Also ohne, dass wir es wissen. Weil die Pastoren, die das gelernt haben in der Ausbildung und die das, ich meine, wenn jemand anders, wenn der da Brown Driver Biggs nimmt, in englischsprachigen Bereichen, liest das alles, fragt sich, was wird JEDP und übernimmt das? Ja, okay, dann übernimmt das. Aber die Bibel selber sagt ja, wie es gekommen ist. Ja. Und da merkt ihr, jetzt das NT auch nur summarisch, jetzt das Zeugnis aus dem Neuen Testament, das habe ich hier genommen auf Seite 28 und da lese ich jetzt auch nur die Zusammenfassung kurz vor. Auch neutestamentliche Personen und Schriften präsentieren Mose als Verfasser einer schriftlichen Tora. Aus den hier angeführten Stellen ist ersichtlich, dass Jesus und seine Schüler, Matthäus und Johannes, und auch andere Evangelisten, Markus und Lukas, sowie der Apostel Paulus ausdrücklich Mose auch als Schreiber gesehen haben. Stellen aus dem 2. Mose, 3. Mose, 5. Mose spiegeln sich als von Mose stammt in diesen Aussagen wieder. Dann habe ich das hier aufgelistet. Ich nehme jetzt nur noch einmal sozusagen einen Text, damit man sehen kann, was der Herr Jesus nach dem Zeugnis von seinem Schüler Matthäus gesagt hat über Mose. Ich habe ja schon mal darüber gepredigt, in der Bergpredigt. Ich erlaube mir, das nochmal zu zitieren. Ja. Welche Sicht hat Jesus von der Tora und von den Propheten, von Moses und den Propheten? Kapitel 5 in der Matthäus, ab Vers 17. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und wenn er das so formuliert, das Gesetz und die Propheten, dann steckt hinter dem Wort Gesetz, steht Torah, also im Hebräischen oder entsprechend das im Aramäischen, die Lehre. Und er denkt an Mose, ja, er denkt, das ist von Moses, ja. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Ja, das ist, ich meine, das ist das, was Jesus gelehrt hat. Deswegen sage ich mir, ich wäre ja blöd, wenn ich sage, das ist nicht Wort Gottes, weil das Ergebnis ist für mich, dass ich von einem, der potenziell vielleicht ein bisschen größer als der Himmelreich, reduziert werde. Wofür? Warum muss ich unbedingt der Kleinste im Himmelreich sein, weil ich Teile vom Wort Gottes verneine und nicht lehre? Das ist mein Selbstverständnis auch als Prediger. Natürlich kriege ich dafür Ärger. Ich bin in dem Sinn kein Prophet, aber ich bin ein Bibellehrer. Und wenn ich nicht das lehre, was in der Heiligen Schrift steht, dann werde ich eines Tages vor Jesus stehen. Und was ich hören möchte, ob ich es hören werde, das wird sich ja noch zeigen. Aber was ich hören möchte ist, ei, du frommer und getreuer Knecht, du bist über wenigen treu gewesen, ich will dich über vieles setzen, wie viel auch immer das ist. Ich wäre doch blöd, wenn ich das ignoriere. Ja. Ja. Okay. Und jetzt gibt's noch mehr. Man hat hier außerbiblische Zeugnisse. Das habe ich auf Seite 29. Und das ist jetzt so summarisch, dass ich das praktisch noch gar nicht angegeben habe, aber ihr könnt es mir glauben. Man hat außerbiblische Zeugnisse aus dem zwischentestamentarischen Judentum. Was haben die geglaubt? Also zwischen Alten und Neuen Testament. Der Verfasser ist Mose. Die Samaritaner, das waren jetzt ja keine Juden, das war ja eine Splittergruppe. Der Verfasser ist Mose. Qumran, dasselbe, der Talmud, das heißt Mishnah und Gemara, die beide zusammen den Talmud ergeben, den babylonischen Talmud um 500 rum, den Jerusalemer Talmud um 400 rum. Und in beiden ist vollkommen klar, der Verfasser ist Mose. Josephus als Mann des ersten Jahrhunderts und Philo auch erstes Jahrhundert, also beide sind erstes Jahrhundert, haben das auch vorausgesetzt. Das war einfach der normale Glaube davon. Deswegen kann man jetzt praktisch sagen, die Möglichkeit früher Schriftlichkeit auf dem Hintergrund archäologischer Funde ist einfach zweifelsfrei erwiesen. Die Menschen konnten schon 3000 Jahre vor Christus schreiben, sowohl in Mesopotamien als auch in Ägypten. Warum sollte Mose nicht schreiben können, wenn er Prinz war, als Tochter des Pharao? Es ist völlig beyond anything, ja. Und das Interessante ist, die Erfindung des Alphabets, dass du eine kleine Zahl von Zeichen hast, die Hieroglyphen sind schwieriger. Das ist im Chinesischen so, das klassische Chinesische hat diese Bildschrift. Und die Hieroglyphen teilweise auch. Und die Keilschrift hat teilweise eine Silbenschrift, aber es waren so viele Silben mit einem. Das heißt, die Erfindung des Alphabets, was wir Alphabet nennen, auch auf Deutsch, ne? Alpha ist der Ochse und Beta ist das Haus. Das sind die zwei ersten Buchstaben. Wenn wir Alphabet sagen, sprechen wir Hebräisch beziehungsweise Aramäisch. Und die Erfindung des Alphabets würde ich so einstufen wie die Erfindung des Computers in der Moderne. Das ist ein Riesenschritt, der viel verändert hat. Und sobald du eine Alphabetschrift hast von 20 bis 30, 35, 40 Zeichen, kann jedes Kind kann das lernen. Ja. Das heißt, wenn Mose das war, was er war, wenn er so ein Führer des Volkes war und auch so intelligent und durch Gottes Gnade, ja, dann konnte der easy schreiben. Jedes Kind konnte schreiben lernen, wenn du nur 20 bis 40 Buchstaben hast und die Israeliten hatten 22. Und das musste man natürlich, wenn man sprechen konnte, musste man dann sehen, wie wird es ausgesprochen. Unser Alphabet gefällt mir besser, weil da sind die Vokale mit drin. Die Vokale haben ohne Vokale geschrieben, ja. Das war ein bisschen schwieriger. Aber die haben das so reduziert. Das heißt, das ist das, was hier steht bei Wellhausen und Co. Ja, der erste, der das mit Jehovist angefangen hat, das war 18. Jahrhundert, das war 1751 oder so, war der erste von denen, die sagte, das ist eine Quelle für sich. Überall, wo Jehova steht, das ist der Jehovist. Und die anderen haben das auch, da hat man noch nichts gefunden gehabt, archäologisch. Von daher kann man sagen, das kann man getrost ad acta legen. Und ich fasse zusammen, zack. Ich nehme jetzt wieder die vier Bücher, die wir uns angeguckt haben, als Beispiele von dem Thema Bibel und Geschichte. Die Apostelgeschichte enthält viele geschichtliche Aussagen, welche durch außerbiblische Schriften oder archäologische Funde bestätigt worden sind. Sie ist eine ernstzunehmende historische Quelle. Das Johannesevangelium gibt vor, das Werk eines engen Vertrauten Jesu und Augenzeugen zu sein. Die ganze alte Kirche hat das so gesehen. Also in dem die Mainstream-Kirche. Es gab im 2. Jahrhundert ein paar Halloger, die die Idee von Christus als Logos ablehnten. Das war ideologisch bedingt. Die normale Sicht der Kirche war von Anfang an, das ist der Johannes, der Sohn des Zebedäus. Das ist die Standardsicht gewesen im 2., 3., 4. Jahrhundert bis heute, was die Kirche betrifft. Es wundert einen nicht, dass viele gläubige Christen dieses Evangelium von Herzen lieben und schätzen. Das Königewerk, 1. und 2. Könige, kann man auf dem Hintergrund des alten Vorderen Orients als ein hervorragendes Zeugnis für den entsprechenden Teil der Geschichte Israels sehen. Gläubige werden darin auch eine prophetische Schau und Beurteilung dieser Geschichte als Teil der Heilsgeschichte sehen. Das ist das Besondere beim Königewerk, dass es eben nicht König XY hat seinem Schriftsteller gesagt, schreib das. Das ist der Unterschied zum Vorderen Orient in Syrien, in Babylonien, in Ägypten, weil die durften nichts Kritisches über ihre Könige schreiben. Und was du hier im König hast, hast du immer wieder, er tat, was dem Herrn wohlgefiel und er tat, was dem Herrn missfiel. Das hätte den Kopf gekostet. Und das ist das Besondere, wo sich das Königewerk abhebt, dieses Prophetische. Hier wird die Sicht Gottes vertreten. Da wird jeder und sogar die guten Könige werden oft getadelt für irgendwas. Also das macht dieses Werk so ganz, ganz besonders. Die fünf Bücher Mose nach dem Selbstzeugnis des Alten Testamentes und Neuen Testamentes und auch des Judentums sind grundsätzlich auf Mose zurückzuführen und damit für Gläubige von großer geschichtlicher und auch heilsgeschichtlicher Relevanz. Die Archäologie im Bereich des alten Vorderen Orient belegt, dass zu diesem Zeitpunkt eine frühe, sogar alphabetische Schriftlichkeit der Tora möglich war. Ich will nur ergänzen, von den 5 Büchern Mose gibt es ja das erste Buch Mose, da war er nicht dabei. Aber wenn man das Ganze sieht, passt das zusammen. Und wenn man überlegt, woher wissen die Israeliten das, was sie wissen über das erste Buch Mose, also den Inhalt, woher wussten sie das? Das wird in 2. bis 5. Mose vorausgesetzt. Von Abraham wird gesprochen. Die haben den Sarkophag von Josef mitgenommen. Und da merkt man, Mose hatte ein Wissen von Josef, der wusste genau, was Josef war, was da geschehen war. Seine Mutter hat ihn wahrscheinlich als Baby in den wenigen Jahren, die sie hatte beim Stillen, sozusagen hat Kontakt gehalten und er wusste genau, ich bin Hebräer. Ich gehöre nicht wirklich zu Pharao. Ja. Und als er 40 war, hat er sich umgedreht und er wusste, wo der Sarkophag von Josef war. Ja. Das heißt, Josef wäre der ideale Mann, bevor er gestorben ist, um einen Haufen dessen, was wir im ersten Buch Mose haben, als Info. Wie lange hat Abraham gelebt? All die anderen Sachen. Der war ein idealer Mann, eine Tradition, die es da gegeben haben mag, praktisch zusammenzufassen oder was auch immer, dass Mose darauf zurückgreifen konnte. Zum Beispiel die 10 Gebote. Ne? Da heißt es ja, 6 Tage sollst du arbeiten, am 7. ruhen. Warum? Denn in 6 Tagen hat Gott Himmel und Erde, das steht in 1. Mose, Kapitel 2. Ja? Woher wussten die das? Die hatten das Wissen. Das heißt, ich würde sogar so weit gehen, dass Gott auch Mose benutzt hat, um praktisch diesen Part uns zu überreichen. Wer auch immer die einzelnen Teile geschrieben hat. Aber selbst da würde ich den Juden folgen und sagen, der Pentateuch ist sogar dort mosaisch beeinflusst, wo Mose selber noch gar nicht gelebt hat. Ja, lasst uns mit Gebet abschließen.